Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Unsere heutige Sendung gilt der irisch-amerikanischen Autorin Maeve Brennan. Eine Autorin, die so richtig berühmt erst nach ihrem Tod wurde. Maeve Brennan wurde 1917 in Irland geboren. Sie lebte ab 1934 in den USA. Nach einem Leben mit viel Glamour. Unter anderem gehörte sie zur Redaktion der Zeitschrift New Yorker. Aber auch nach einem Leben mit einiger Unrast starb Maeve Brennan 1993, weitestgehend von der Welt vergessen, in einem Pflegeheim in New York. Ihre Wiederentdeckung begann in den 1990er Jahren, zunächst in der angelsächsischen Welt. Aber auch in Deutschland hat sich der Ruf schnell verbreitet, dass es eine großartige Autorin des 20. Jahrhunderts wieder zu entdecken gibt. Maeve Brennan hat hier mittlerweile eine eingeschworene Leserschaft und sie hat sehr schöne Bücher. Dazu gehört eine erste deutschsprachige Biografie, die dieser Autorin gewidmet ist. Michaela Karl hat sie geschrieben. Michaela Karl hat in Berlin, München und Passau Politologie, Geschichte und Psychologie studiert und sie ist mir für die heutige Sendung zugeschaltet. Hallo, Frau Karl.
Hallo, ich grüße Sie.
Die Biografie, die Sie geschrieben haben, trägt den sehr klingenden Titel »Ich würde so etwas nie ohne Lippenstift lesen«. Was soll denn damit signalisiert werden?
Nun, dieser Lippenstift signalisiert zum einen, dass sie natürlich eine Stilikone war, zum anderen aber schon deutet es ein bisschen auf dieses schwierige Leben hin, auf dieses Auf und Ab und dass dieser Lippenstift für Maeve Brennan eine Möglichkeit war oder ein Mittel, um Fasson zu wahren. Sie war ja immer gut gekleidet, gut frisiert und auch immer mit Make-up. Bis zum Ende ihres Lebens, als sie ja schon geistig verwirrt war, trug sie immer Lippenstift, zum Schluss eben nicht mehr ganz auf den Lippen, sondern die Konturen eben schon verwischt. Aber dieser Lippenstift war für sie sozusagen ein kleiner Rettungsanker, um dem Leben die Stirn zu bieten.
Sie war ja wirklich sehr schön. Es gibt Fotos von Maeve Brennan, da sieht man sie. Sie sagten schon, als Stilikone mit diesem berühmten schwarzen Etui-Kleid, mit weißen Handschuhen, mit Perlenkette, mit der großen Sonnenbrille. Würden Sie, Frau Karl, sagen, dass diese Fotos das Zeug haben, ja, irgendwann so ikonografisch zu werden, wie diese berühmte, etwas verschwommene Aufnahme von Virginia Woolf?
Ja, das denke ich schon. Ich finde, sie sind nämlich auf der einen Seite ja, wie gesagt, sehr stilvoll, auf der anderen Seite aber auch sehr modern. Und man sieht auf den Bildern schon, dass sie eine ungewöhnliche Frau gewesen ist.
Nun hilft das natürlich sehr bei dieser mittlerweile weltweiten Begeisterung für Maeve Brennan. Aber es gehörte ja noch viel mehr zu ihr als ihr wirklich spektakuläres Aussehen. 1943 ist sie in New York aufgeschlagen. Sie lebte seit 1934 in den USA. Sie war die Tochter des ersten Gesandten der Republik Irland in Washington. Und es ist vielleicht wichtig zu wissen, sie ist in Amerika geblieben, als ihre Familie zurückging. Zu ihren irischen Wurzeln möchte ich Sie später noch etwas befragen, aber jetzt erstmal die Frage, was brauchte Maeve Brennan denn noch, um zu reüssieren im Manhattan der 1940er Jahre? Da war sie ja 26 Jahre alt. Ich denke, Schönheit alleine hätte nicht gereicht.
Also ganz bestimmt nicht. Ich glaube, dass gerade rund um den Broadway sich die Schönheiten getummelt haben. Nun, Maeve Brennan hatte zwei Dinge, die sie tatsächlich herausragend machten. Sie hatte eine Menge Chuzpe und sie hatte eine Menge Talent. Und beides hat sie eingesetzt und mit beidem ist sie in Manhattan sehr weit gekommen. Die Schönheit hat sicher nicht geschadet, aber es hätte ihr sicher nicht geholfen, im New Yorker Fuß zu fassen, wo ja die großartigsten Federn des Landes saßen und wo es natürlich neben Schönheit vor allem Geist, Witz, Intelligenz und Talent nötig waren, um es zu etwas zu bringen.
Begonnen hat sie ja nicht beim New Yorker, sondern bei der Zeitschrift Harper's Bazaar als Redaktionsassistentin. Was muss man sich unter diesem Job vorstellen und wie kam sie dahin?
Nun, man weiß nicht genau, wie sie dahin kam, aber es war sicherlich von Vorteil, dass viele Iren dort arbeiteten und dass die damalige Chefredakteurin Carmel Snow auch eine Irin war. Vielleicht haben da die Kontakte der Familie des Vaters ein bisschen geholfen. Es war ein sehr begehrter Job. Harper's Bazaar war ja der schärfste Konkurrent der Vogue und war eines der angesagtesten Blätter, die da in New York erschienen. Es war ja nicht nur eine Modezeitschrift, sondern da sind ja auch sensationelle Fotografien erschienen. Dort hat Diana Freeland eine berühmte Kolumne geschrieben. Und Maeve Brennan hat sich da sehr gut eingelebt. Sie ist dort Trend Scout geworden und hat dort neue Trends entdeckt in Manhattan. Und sie wurde so berühmt als Trend Scout, dass das Life Magazine ihr ja eine ganze Fotostrecke, eine ganze Seite gewidmet hat und sie begleitet hat bei ihrer Arbeit.
Sie widmen in Ihrer Biografie, ich bleibe tatsächlich noch einen kleinen Ticken bei der Mode, der Mode der Zeit wirklich viel Aufmerksamkeit. Also wir erfahren sehr viel über den American Look, wie er entstand, was er bedeutete, welche Rolle er spielte im Gegensatz zu der sehr aufwendigen, drapierenden Mode, wie sie in Europa üblich war, welche Rolle dieser Look auch spielte für die Emanzipation der Frau. All das ist jetzt in einer Biografie eher ungewöhnlich, weil es Maeve Brennan natürlich auch etwas an den Rand des Geschehens setzt. Warum verwenden Sie, Frau Karl, diese Perspektive? Was sagt das über Ihr Verständnis als Biografin?
Das sagt, glaube ich, über mein Verständnis als Biografin vor allem aus, dass ich finde, dass man die Person sehr, sehr stark aus der Zeit erklären soll. Und dass es eben Dinge sind, also gerade diese Modehintergründe, die ich glaube, der Leser jetzt nicht direkt parat hat. Der Geist, der in dieser Zeit herrschte, der, finde ich, kann man durch so Nebenschauplätze sehr gut rausarbeiten.
Ich habe das in der Tat auch alles sehr gerne und mit großem Interesse gelesen. Trotzdem könnte man auch anmerken, dass es Ihnen als Biografin natürlich auch erlaubt, lückenlos zu schreiben. Das heißt, wenn Sie mal nicht weiter wissen oder wenn Sie etwas nicht wissen oder auch wenn Sie der porträtierten Person nicht allzu nahe treten wollen, können Sie über die Zeit schreiben.
Das stimmt natürlich immer. Das lässt natürlich auch viel Raum für Spekulation, viel Raum auch für den Leser, sich ein eigenes Bild zu machen. Also gerade bei Maeve Brennan war es tatsächlich so, dass ich ihr nicht zu nahe treten wollte, weil ich finde, dass sie eine sehr distanzierte Person war, die man am besten aus ihrer Zeit heraus erklärt und der man einfach nicht zu nah auf die Pelle rückt. Ich finde, das hätte sich nicht geschickt.
Respekt oder Furcht vor ihrem Gegenstand?
Respekt. Ich habe keine Furcht vor meinen Gegenständen. Ich glaube, wenn man vor einem Gegenstand Furcht hat, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, dass man den Leser hineinzieht in die Geschichte, dass man der Person auch nahe kommt. Aber ich denke, Respekt gehört zu jeder Biografie. Und manchmal ist das Annähern ein bisschen näher, ein bisschen intimer bei jemandem wie Maeve Brennan, von dem ja auch die Freunde und die Familie sagten, man musste ihr gegenüber einen gewissen Abstand wahren. Das hat sie sich erbeten. Sie wollte das unbedingt haben, fand ich, dass es auch als Biografin von mir erwartet wird, ebenfalls ein klein wenig Abstand zu halten.
Sie war ja durchaus auch eine spröde Person. Sie konnte fluchen, sie konnte ja eine ganze Szene dominieren, sie konnte auch eine Szene machen. Sie beschreiben das sehr anschaulich. Und wenn Sie erlauben, möchte ich einen ganz kleinen Auszug lesen aus Ihrer Biografie. Es geht um den New Yorker. Zu ihrem Glück, gemeint ist natürlich Maeve Brennan, gehörte es beim New Yorker schon fast zum guten Ton, sich daneben zu benehmen. Niemand wundert sich hier über irgendein noch so abstruses Verhalten. Es gibt nichts, was nicht schon einmal da gewesen wäre. Die Redaktionsräume des New Yorkers sind Manhattans Sammelstelle für Exzentriker, Alkoholiker, Depressive und Neurotiker. Hier sind Menschen, die unter Akrophobie, Agoraphobie, Klaustrophobie, Pyrophobie und allen anderen überhaupt je diagnostizierten Phobien leiden. Herzlich willkommen. Frau Karl, schreiben Sie hier einen Mythos fort. War das wirklich so?
Ja, das war so. Das war tatsächlich so. Ich habe mich ja mit den Personen beschäftigt, mit denen Maeve Brennan dort gearbeitet hat, mit denen sie ja auch teilweise liiert war, mit ihrem Mann. Das sind Personen, die heute zum Großteil vergessen sind, auch in den USA vergessen sind, die aber ganz großartige Texte verfasst hatten und für die damalige Zeit auch sehr berühmt waren. Also damals kannte man die tatsächlich. Aber es gibt auch Aussagen eben von späteren Redakteuren des New Yorkers, die gesagt haben, ja, man hat sie auch deshalb vergessen, weil es zu viele waren. Da waren zu viele Begabte, da waren zu viele Verrückte, da waren zu viele Idole. Es war schon ein Sammelbecken an exzentrischen, unheimlich talentierten Menschen, die ja für eine gewisse Zeit auch das Denken von Studenten, das Denken von Intellektuellen ganz entscheidend mitgeprägt haben.
Zum New Yorker kam Maeve Brennan 1949. Sie wurde sozusagen abgeworben von Harper's Bazaar. Und sie bekam auch relativ schnell eine eigene Kolumne, was, denke ich, eine große Ehre war. Sie durfte Stadtgeschichten schreiben und sie legte sich dafür ein Synonym zu The Long-Winded Lady. Sie übersetzen das mit Die langatmige Lady. Was waren das für Kolumnen?
Das waren Kolumnen, die die Stadt beschrieben. Sie war eine Flaneurin, so wie Hessel in Berlin, ist Maeve Brennan durch New York spaziert. Und zwar immer ebenfalls wieder distanzwahrend, nie wirklich ins Geschehen eingreifend. Sie ist gern in Restaurants gesessen hinter der Scheibe und hat beobachtet. Sie hat sehr genau hingeschaut. Sie hat ganz tief in das Herz von Manhattan geblickt. Sie hat auch zum Beispiel beschrieben, wie die Stadt sich verändert. Sie war eine große Verteidigerin der sozialen Stadt und eine große Kritikerin der schon damals stattfindenden Gentrifizierung. Ihre Kolumnen sind eine Art Reiseführer und auch eine Art Gesellschaftsführer durch Manhattan.
Die Kolumnen brachten ihr einen gewissen sozusagen anonymen Ruhm schon zu Lebzeiten. Als Autorin, als literarische Autorin wurde sie eher posthum bekannt mit ihren Short Stories. Es gibt heute in der Literaturwissenschaft eine Tendenz, die Kolumnen klein zu halten. Ich zitiere hier mal Eileen Battersby, die inzwischen verstorbene Literaturchefin der Irish Times, die mit Maeve Brennan einiges gemeinsam hatte. Sie hat auch ein amerikanisch-irisches Leben gelebt und sie schrieb 2017 in Bezug auf die Kolumnen: Dies ist meine dritte Lektüre und diese Stücke bleiben für mich beunruhigend, nämlich etwas zu kühl. Zum ersten Mal habe ich sie in den 1980er Jahren gelesen und damals gefunden, dass Maeve Brennan nicht so lustig war wie Dorothy Parker, aber genauso einsam. Würden Sie, Frau Karl, hier widersprechen?
Nicht so lustig, aber genauso einsam. Da würde ich nicht widersprechen. Wo ich widersprechen würde, das ist mit dem, dass sie kühl sind. Also das finde ich nicht. Ich finde, sie sind distanziert, aber sie sind auch ja voller Mitleid, voller Seele. Also das finde ich überhaupt nicht, dass sie kühl sind.
Wie lesen sich denn die Kurzgeschichten? In ihren Short Stories kehrt sie ja konsequent nach Dublin zurück. Sie porträtiert zwei Ehepaare, die Durdens und die Baggetts. Und ja, man empfindet viel Stagnation, auch Einsamkeit, auch Ausweglosigkeit, wenn man diese Texte liest. Wie wirken diese Geschichten auf Sie, Frau Karl?
Ja, das würde ich unterstreichen. Also es sind eher tragische Geschichten von Personen, die mal sympathisch, mal nicht sympathisch sind. Sie wechselt ja oft die Perspektive, mal erzählt der eine, mal erzählt der andere. Es sind eben Geschichten voller Missverständnisse. Es ist einfach quälend zu sehen, wie diese Personen sich in gegenseitigen Missverständnissen verheddern, in dieser Sprachlosigkeit. Und es sind wirklich, ja, das sind traurige, tragische Geschichten, gerade ihre irischen Geschichten. Und sie sind auch voll von teilweise ja bösen Menschen.
Wie kommt es denn, dass eine Frau, die sich so konsequent von ihrem Geburtsland verabschiedet hat, das hat sie ja getan, in ihren Geschichten immer wieder zurückkehrt nach Dublin und vielleicht sollte man sagen, noch genauer auch zurück in ein Haus, das sehr aussieht wie ihr Elternhaus in der Cherryfield Avenue 48?
Ja, das ist natürlich ein Fall für den Psychologen, würde ich sagen. Sie hat sich einfach nicht lösen können von ihrer Sozialisation als Irin, die ja doch scheinbar sehr, sehr intensiv war, gerade wahrscheinlich auch in der Auseinandersetzung mit der irischen Geschichte, in die ihre Eltern ja sehr verwoben waren. Sie wollte vieles loswerden, den Katholizismus, das irisch-rückständische, das sie empfunden hat, auch wahrscheinlich dieses dezidiert frauenfeindliche, das sie empfunden hat. Und sie hat ja sich immer bemüht, sehr, sehr amerikanisch zu sein, aber losgeworden ist sie Irland niemals.
Sie haben Ihre Eltern erwähnt, Robert und Una Brennan waren ja in den irischen Freiheitskampf, sogar in den Osteraufstand 1916 verwickelt. Und in der Folge hat Maeve Brennan eine sehr rastlose Kindheit erlebt. Lassen sich denn da Parallelen ziehen zu ihrem Leben als Erwachsene? Sie war ja quasi nicht sesshaft. Sie lebte ja in Hotels, zog von einer Mietwohnung in die nächste. Sie beschreiben das sehr anschaulich.
Ja, also ich denke sicher, dass es da einen Zusammenhang gibt. Die Brennans sind ja sehr oft quasi in Irland direkt auf der Flucht gewesen. Es gab ja Hausdurchsuchungen. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass Maeve Brennan selbst auch eine Rastlose wurde. Allerdings bin ich der Ansicht, dass sie diese Rastlosigkeit positiv umgedeutet hat. Also sie war eben gerne unterwegs, sie war sehr mobil, sie hat das Leben im Hotel, wie sehr viele Schriftsteller der damaligen Zeit, einfach bevorzugt. Es gab ihr die Möglichkeit zu schreiben und sich nicht um den Haushalt zu kümmern, sie war gern unterwegs und sie hatte nie sehr viel Besitz, damit sie eben sehr schnell umziehen konnte. Wenn es ihr irgendwo nicht mehr gefiel, dann ist sie einfach weitergezogen. Also ich glaube, dass sie das Rastlose nicht als etwas Negatives empfunden hat.
Wenn die irische Literaturwissenschaft über Maeve Brennan schreibt, zum Beispiel Angela Burke, sie ist Literaturwissenschaftlerin am University College Dublin, oder Fintan O'Toole, die Edelfeder der Irish Times, Eileen Battersby habe ich schon erwähnt, dann fallen unweigerlich Vokabeln wie Exil, Einsamkeit, Heimat und es entsteht so eine Aura der Melancholie und des Verlusts. Bei Ihnen, Frau Karl, liest sich das ganz anders. Man hört das schon so ein bisschen, wenn Sie über Maeve Brennan sprechen. Das Ganze liest sich leicht, heiter. Sie greifen fast so ein bisschen die Attitüde der Flaneurin mit auf. Es ist viel Lebensfreude darin. Geht es Ihnen darum, etwas gerade zu rücken?
Ja, das geht mir tatsächlich darum, etwas gerade zu rücken. Maeve Brennan hatte ja tatsächlich ein tragisches Schicksal, aber das hing eben mit einer Krankheit zusammen und meiner Ansicht nach überhaupt nicht mit Einsamkeit, mit Exil. Also nicht jeder Mensch, der in ein anderes Land geht und dort dann auch freiwillig bleibt, ist gleich im Exil. Das Leben, das sie führte, das konnte sie nur in den USA führen, nur in den Kreisen, in denen sie sich bewegte, nur in New York. Und ich denke, sie ist relativ schnell zu einer richtigen New Yorkerin geworden. Sie hat das Leben genossen, sie hatte einen wunderbaren Freundeskreis. Nur weil sie keine Familie hatte, war sie nicht einsam. Die tragische Figur Maeve Brennan wurde sie tatsächlich durch die Krankheit und nicht durch ein wie auch immer geartetes Exil, das meiner Ansicht nach nicht existiert.
Das war dann sozusagen sowas wie ein Pavlovscher Reflex der irischen Literaturwissenschaftler.
Ja. Man will die natürlich immer als irische Literaturwissenschaftlerin, würde ich vielleicht auch versuchen, sie mehr nach Irland zu bringen. Aber ich glaube, das kann man nicht so einfach machen. Also sie selbst hat sich ja auch vehement dagegen gewehrt, als irische Autorin bezeichnet zu werden.
Sie haben die Krankheit erwähnt. Sie starb 1993 geistig umnachtet in einem Pflegeheim. Der Verfall begann sehr viel früher. Und in der Literatur steht dazu meistens Depression, Psychose. Das habe ich noch gelesen, Alkohol und Wahnsinn. Sie verwenden ausdrücklich das Wort Schizophrenie. Wie kommen Sie dazu? Und ja, spielt hier Ihre Kompetenz als Psychologin doch eine Rolle?
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Also dazu komme ich, weil ich mich mit ihrer Nichte Yvonne Gerald kurz geschlossen hatte und die eben auch von Schizophrenie sprach. Ich komme auch dazu, weil ich es nicht als Wahnsinn, das finde ich ganz schrecklich, bezeichnen möchte, denn das hat so etwas von einer biblischen Strafe, vielleicht für ein sehr freies, ungebundenes Leben. Und das finde ich ganz verheerend. Also sozusagen jemanden, der sich eben nicht an die Regeln hält, an die vorgegebenen Regeln, vielleicht familiär oder religiös, dass der eben bestraft wird durch den Wahnsinn. Der Wahnsinn als göttliche Strafe, das finde ich ganz schrecklich. Dass natürlich der Alkohol in diesem Zusammenhang und in diesen Maßen, in denen sie ihn genossen hat, nicht förderlich ist für eine Krankheit, das kann man sich natürlich denken. Aber ich möchte auch davon absehen, Kategorien, die wir heute haben, aus einem veganen, grünen Lebensstil auf die 50er Jahre in New York zu übertragen.
Sie betonen die Lebensfreude statt der Tragödie. Vielleicht könnte man enden mit einem Zitat von William Butler Yeats, den sie ja sehr verehrt hat. Dieses Zitat hing, das weiß ich aus Ihrer Biografie, Frau Karl, über Ihrem Schreibtisch beim New Yorker. Also Yeats sagt, nur das, was nicht predigt, was nicht aufschreit, was nicht zuredet, was nicht von oben herabkommt, was nicht erklärt ist, ist unwiderstehlich. Warum fand sie dieses Zitat so toll?
Ich glaube, weil sie genauso leben wollte, dass man eben sie nicht bewertet, dass man ihr nicht vorschreibt. Sie war auch niemand, der anderen irgendetwas vorgeschrieben hat. Ich glaube, das macht sie tatsächlich unwiderstehlich und vor allem für unsere heutige Zeit, weil wir eben eine Zeit haben, in der jeder einen Like-Button setzt und in der jeder irgendwas bewertet und diese Zeit krankt an Überbewertung, ja. Und das war in Maeve Brennans Zeit ganz anders und so möchte ich auch gerne Maeve Brennan verstanden wissen, dass wir eben ihr Leben nicht bewerten, sondern dass wir es uns einfach angucken, eigene Schlüsse draus ziehen, aber keine Wertung über das Leben abgeben. Das steht uns nicht zu und das ist eigentlich auch gar nicht möglich über kein Leben.
Ein Plädoyer von ihrer Biografin Michaela Karl. Wir sprachen über die Autorin Maeve Brennan, von der es in Irland das zutreffende geflügelte Wort gibt. Sie sei die größte unbekannte irische Autorin. Wer sie entdecken will, findet ihr Gesamtwerk im Göttinger Steidl Verlag und im Verlag Hoffmann und Campe die Biografie von Michaela Karl. Sie heißt, ich würde so etwas nie ohne Lippenstift lesen. Maeve Brennan, eine Biografie. 352 Seiten ist sie, stark und kostet 22 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kahl.
Vielen Dank.
Das war der Büchermarkt und hier geht es gleich weiter mit der Sendung Forschung aktuell mit vielen Neuigkeiten aus Wissenschaft und Technik. An dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.